Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich habe viele, viele Jahrzehnte schon Verbindungen mit dem Palmgarten zumindest. Mein Vater war tätig im Jans-Team. Manche kennen vielleicht noch den Namen gut, so ein bisschen zumindest. Genau, und ich kann mich noch erinnern, als mein Vater dann ins Jans-Team gewechselt sind, da haben wir so eine ganze Woche hier im Palmgarten verbracht. Das war anno, muss ich gerade überlegen, 1991. Genau, und da habe ich schon in der Kegelbahn unten verbracht, falls sie überhaupt noch existiert, weiß ich gar nicht. Genau, und immer mal wieder waren wir auch hier im Gottesdienst in der FEG Kandern. Bevor ich in der Gellertkirche beschäftigt worden bin, war ich 12,5 Jahre Pastor in der FEG in Lörrach. Und so haben wir natürlich immer wieder auch Verbindung gehabt nach Kandern. Und es gibt sogar noch eine Verbindung, die geht noch viel, viel weiter zurück. Und das ist die Gisela Hahn. Bei ihr bin ich zum ersten Mal in die Kinderstunde gegangen. Ich weiß gar nicht, war ich 6, 7, 8 Jahre alt, sowas in dem Dreh rum. Also von dem her, so weit gehen die Verbindungen zurück. Genau. Was man vielleicht noch sagen müsste, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, 2 Töchter, die eine ist 13, die andere 9. Genau. Ja, manchmal passiert mir Folgendes. Da treffe ich in der Bibel auf Aussagen, die mich ziemlich irritiert und beunruhigt zurücklassen. Vielleicht geht es euch auch so. Das sind aber meistens nicht die Stellen, die ich nicht gut verstehe, auch wenn die mich immer wieder auch beunruhigen und ich so auf der Suche bin, irgendwie ein Verständnis dafür zu finden. Nein, was mich mehr beunruhigt, sind die Dinge, die ich dort lese, die ich sehr gut verstehe, aber die mich ein wenig überfordert zurücklassen. Zum Beispiel die Aufforderung, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Jesus sagte seinen Jüngern, es ist einfach, diejenigen zu lieben, die euch auch lieben. Ich möchte aber, dass ihr sogar eure Feinde liebt. Jetzt merke ich, dass es mir manchmal schon schwer fällt, liebevoll zu sein gegenüber Menschen, die ich eigentlich sehr gern habe. Ich bin leider manchmal kein besonders liebevoller Vater. Ja, ich habe manchmal meine schlechten Tage. Und manchmal haben meine Kinder auch schlechte Tage und dann kann das auch ein bisschen kollidieren und dann ist es nicht so einfach, meine Kinder zu lieben. Wenn ich da schon immer wieder an meine Grenzen komme, wie soll ich dann Menschen lieben, die ich überhaupt nicht sympathisch finde oder mit denen ich ein echtes Problem habe? Da fühle ich mich doch leicht überfordert. Oder Paulus sagt uns, sagt Gott alle Zeit für alles Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe Probleme damit, dass ich leider oft vergesse, Gott Danke zu sagen. Für ganz alltägliche Kleinigkeiten, aber manchmal sogar für sehr, sehr große und wichtige und schöne Dinge, die mir passieren in meinem Leben. Und wenn ich das schon manchmal nicht schaffe, wie soll ich dann für Dinge Danke sagen, die ich gar nicht toll finde? Dinge, bei denen ich sagen würde, also die hätten jetzt wirklich gar nicht passieren brauchen in meinem Leben. Da fühle ich mich doch leicht überfordert. Heute möchte ich mit euch eine dritte Herausforderung, mit der ich mich immer wieder auch überfordert fühle, etwas intensiver anschauen. Und ihr habt das schon gehört von Klaus und habt es auch als Geburtstagskinder schon in einem Bibelvers mitgeteilt bekommen. Und das ist die Herausforderung oder Aufforderung, dass wir uns freuen sollen. Im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4, den habt ihr schon gehört, lesen wir, freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Freut euch alle Zeit, das heißt immer. Das ist kein Ausrutscher von Paulus, der aus Versehen irgendwie da so ein Wörtchen mit hineingeschmuggelt hat, das da eigentlich nicht hingehört, sondern das ist etwas, was wir an anderer Stelle von ihm auch wiederholt gesagt bekommen. Er sagt zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, freut euch, was auch immer geschieht. Egal, ob das, was geschieht, gut ist, egal, ob das schlecht ist, egal, ob wir das wollen oder nicht, egal wie wir uns dabei fühlen, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen, wir sollen uns freuen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das eine sehr leicht zu erfüllende Herausforderung, oder? Nee, ich fühle mich sehr überfordert damit. Es scheint so, als wenn Paulus davon ausgeht, dass wir irgendwie eine Fähigkeit in uns haben, steuern zu können, wann wir uns freuen. Dass wir eine Art innerer Schalter haben, den wir anschalten können und damit auch Freude anschalten können. Also mir geht es eigentlich irgendwie anders. Ich erlebe es so, dass ich meine Freude als sehr abhängig erlebe von Dingen, die um mich herum geschehen. Und wenn das, was um mich herum geschieht oder mir selber geschieht, gut ist, dann ist es leicht, mich zu freuen. Wenn ich von liebenfreudigen Menschen umgeben bin, wenn ich etwas Schönes erlebe, ein gutes Essen, liebe Menschen um mich herum, intensive Gespräche und wenn Deutschland auch noch bei der WM gewinnt, dann habe ich kein Problem damit, mich zu freuen. Dann macht sich Freude in meinem Leben breit. Aber es gibt eben auch unfreudige Momente. Wenn alles schief läuft im Leben, wenn das Leben stressig und mühsam und anstrengend ist, wenn manche Dinge wehtun, sowohl im Körper als auch im Herz, wenn es Konflikte gibt oder wenn ich in den Spiegel schaue und meine Defizite sehe. Und damit meine ich nicht unbedingt die optischen, sondern manchmal die charakterlichen. Gestern Abend saßen meine Frau und ich zusammen noch auf unserer Terrasse und haben über unsere Familie geredet. Und sie hat so ein paar Dinge angesprochen, die ihr aufgefallen sind, die im Moment nicht so gut laufen bei mir, in meiner Funktion als Ehemann und als Vater. Und das war nicht so ganz angenehm, weil ich sofort wusste, sie hat recht. Habe ich mich da in dem Moment gefreut? Nein, nicht besonders. Ich war ziemlich traurig und bedrückt. Warum will Gott aber, dass wir uns alle Zeit freuen? Warum fordert er uns in seinem Wort mehrfach dazu auf, dass wir eine andauernde, ständige Freude in uns tragen? Ich möchte versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden und dazu eine Geschichte aus dem Alten Testament mit euch anschauen, die auch schon vom Klaus kurz erwähnt worden ist. Und ich lese aus dem Buch Nehemia die Verse 2 bis 12. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und neben ihm standen Matitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maseia, zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Meshulam. Falls ihr schwanger seid und Kinder bekommt, habt ihr ein paar Vorschläge für Jungsnamen. Und es geht gleich noch weiter auf der nächsten Folie. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da es auftand, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Jetzt kommen die Namen und die Leviten, Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shebatia, Hudia, Maseia, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan, Pelaya unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemia, der Tirschater und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Ein kurzer Überblick zu den Umständen, in denen sich diese Geschichte ereignet. Nehemia, der oder von dem in diesem Buch die Rede ist, war ein sogenannter babylonischer Jude. Ein Jude, der also verschleppt worden war, gemeinsam mit dem Volk Israel, in die Verbannung nach Babylonien. Und er war dort aufgestiegen und zum Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes geworden. Eines Tages bekommt Nehemia Besuch von seinem Bruder, der in Israel lebt. Und er fragt ihn, wie man das natürlich so macht, hey, wie geht es euch denn daheim in Jerusalem, wie geht es den Menschen, die noch in Israel leben? Und sein Bruder erzählt ihm, es geht uns überhaupt nicht gut. Die Stadtmauer von Jerusalem ist immer noch nicht fertig. Immer wieder bauen wir ein Stück auf, es ist ein Stück fertig und dann kommen Feinde und reißen wieder ein, was wir aufgebaut haben. Und deswegen leben wir völlig ungeschützt. und sind der Willkür der Menschen um uns herum, die uns zum Teil ausplündern, einfach ausgeliefert. Nehemia ist völlig entsetzt und erschüttert darüber, als er das hört. Und deswegen geht er am nächsten Tag zu seinem König und tut seinen Dienst, aber der bemerkt, dass irgendwas mit seinem Mundschenk nicht stimmt und fragt ihn, was ist mit dir los? Was hast du auf dem Herzen, alter Freund? Und Nehemia erzählt ihm, wie es eben zu Hause bei ihm in Jerusalem aussieht. Und dann hat er eine große Bitte, die eigentlich fast schon ein wenig dreist ist. Und zwar bittet er den König, ihn aus seinem Dienst zu entlassen, dass er zurückgehen kann nach Jerusalem, um beim Wiederaufbau der Stadtmauer zu helfen. Und das Unglaubliche geschieht, nämlich der König gibt ihm die Erlaubnis dazu. Er sagt, du darfst gehen, ich entlasse dich aus meinem Dienst, aber ich will nicht nur, dass du, und ich erlaube dir nicht nur, dass du gehst und die Stadtmauer hilfst aufzubauen, sondern ich gebe dir auch noch die finanziellen Mittel mit, dass du das auch wirklich tun kannst. Und so kommt Nehemia zurück nach Jerusalem. Mit der finanziellen Hilfe des persischen Königs und vor allem mit Gottes Beistand bauen sie, die Bewohner von Jerusalem und Nehemia, die Stadtmauer wieder auf. Das, was sie jahrzehntelang vorher nicht geschafft hatten, gelingt ihnen in 52 Tagen. Und dann am Ende dieser Bauarbeiten, als die Stadtmauer steht, feiern sie einen Gottesdienst. Und im Rahmen von diesem Gottesdienst wird nach vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder das Gesetz Mose, die Tora, dem Volk vorgelesen. Esra, der hohe Priester, liest einen halben Tag lang, heißt es hier, von morgens bis mittags, dem Volk das ganze Gesetz vor. Und währenddessen gehen Priester im Volk umher und erklären ihnen das, was sie gelesen bekommen. Und als das Volk das hört, da sind sie völlig umgehauen von dem, was da ihnen klar wird in diesem Prozess des Gelesenbekommens und des Verstehens. Sie erkennen, dass es einen Standard für ihr Leben gibt, einen Anspruch Gottes an ihr Leben und dass der sehr weit oben ist. Und gleichzeitig verstehen sie, dass ihr Leben und die Art und Weise, wie sie leben, diesem Anspruch überhaupt nicht entspricht, dass da eine Riesenlücke besteht zwischen dem Anspruch Gottes und ihrem eigenen Leben. Und das hatten sie gar nicht gewusst, das war ihnen überhaupt nicht klar gewesen. Aber in dem Moment, wo es ihnen klar wird, da sind sie völlig entsetzt und verzweifelt darüber, entsetzt über sich selbst und das ganze Volk, heißt es, fängt an zu weinen. Und jetzt passiert etwas Erstaunliches. Die Priester gehen umher und sagen dem Volk, stopp, 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 hört auf zu weinen. Das ist jetzt die völlig falsche Reaktion, das ist nicht ein Moment, um traurig zu sein. Dieser Tag ist heilig. Und das ist doch einigermaßen außergewöhnlich für uns. Ich persönlich, und vielleicht geht es euch genauso, würden sagen, eigentlich ist das doch genau die richtige Reaktion. Da überführt Gott sein Volk, er zeigt ihnen ihre falschen Verhaltensweisen, sie merken, dass was falsch ist, fehlerhaft in ihrem Leben, und dann würden wir doch sagen, ja, das ist doch angemessen, bedrückt zu sein, zerknirscht über sich zu sein. Das ist doch das, was einen heiligen Moment ausmacht, diese Einsicht über die eigene Fehlerhaftigkeit und dann traurig zu sein, zerknirscht zu sein über sein eigenes Tun. Aber hier wird das völlig umgedreht. Das Volk ist traurig, weil es nicht so lebt, wie es soll. Und die Priester sagen, stopp, hört auf damit, hört auf zu weinen. Warum? Dieser Tag ist heilig. Statt zu weinen, sollt ihr euch freuen. Feiert ein Fest, sammelt alle Leckereien, die ihr finden könnt, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, teilt, was ihr habt, damit jeder mitfeiern kann, aber hört auf zu weinen. Hört auf zu weinen und stattdessen freut euch. Das ist doch wirklich sonderbar. Ja, wir können es fast schon vielleicht sogar als ein bisschen grausam empfinden. Hier leben Menschen einen inneren Schmerz und es wird ihnen einfach gesagt, hör auf damit und freu dich stattdessen. Wie soll das gehen? Und vor allem, warum sollen sie das tun? Die Antwort finden wir im Schlüsselvers von diesem Abschnitt, den ich vorher schon fett gedruckt angezeigt habe. Da heißt es, seid nicht bekümmert, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude bedeutet also Stärke, Freude bedeutet Kraft Und Stärke und Kraft ist das, was die Bewohner von Jerusalem in diesem Moment brauchen. In diesem Moment, in dem sie von Gott den Finger auf die Wunden ihres Lebens, auf die Fehlerhaftigkeit ihres Daseins gelegt bekommen hatten. Als er auf die Dinge in ihrem Leben zeigt, die Veränderung brauchen, brauchen sie Energie, brauchen sie Kraft, denn Veränderung braucht Kraft, Veränderung braucht Energie. Und Kraft liegt nicht im Trauern, nicht im Weinen, nicht in der Bestürzung und in der Zerknirschtheit. Kraft und Stärke liegen in der Freude. Und dabei geht es nicht um Freude aus dem Nichts. Es geht nicht um Freude als irgendwie künstlichem Optimismus, als positivem Denken, dass die Dinge schon irgendwie gut werden. Es geht auch nicht um irgendeine so äußerliche, aufgesetzte Freude, so ein künstliches Grinsen über beide Ohren. Nein, die Freude, die wirkliche Kraft beinhaltet, wirkliche Stärke hat, die hat einen Ursprung, eine Quelle. Und die ist Gott selbst. Freude am Herrn ist Stärke, und zwar die Stärke, die die Israeliten gerade brauchen. Und diese Stärke, diese Kraft, die brauchen auch wir. Dort, wo wir vor den Baustellen in unserem Leben stehen, vor Dingen, die uns traurig oder bedrückt machen, vielleicht sind das auch so Dinge, die wir über uns selber erkannt haben, Charakterzüge an uns, die uns zu schaffen machen. Vielleicht sind es aber auch äußerliche Dinge, finanzielle Nöte, mit denen wir kämpfen, Konflikte in unserer Familie, die uns schwer belasten. Vielleicht ist es auch etwas ganz tief Innerliches, so eine ständige Traurigkeit, die uns erfüllt. Wir können uns in diesen Momenten in Trauer und Sorgen und innerer Not aufhalten, in Gefühlen, die völlig natürlich und menschlich und normal sind, die uns alle immer wieder packen und mit denen wir zu tun haben. Ja, wir können vielleicht sogar an manchen Punkten sagen, das ist sogar geistlich und angemessen, jetzt traurig zu sein. Ich glaube aber, dass Gott auch uns sagt, was er seinem Volk durch die Priester hat sagen lassen. Stopp, hör auf damit. Hör auf zu klagen und zu weinen und bedrückt zu sein. Sei nicht bekümmert. Das alles macht dich schwach, das macht dich hoffnungslos. Freu dich stattdessen. Feiere. Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch immer freuen, alle Zeit. Denn die Freude an mir, eurem Schöpfer, eurem liebevollen Vater, eurem Helfer, eurem Retter, ist die Kraft, die Stärke zur Veränderung, die ihr braucht. Und vielleicht fragst du dich jetzt trotzdem, ja, aber wie kann das möglich werden? Das geht doch nicht einfach so. Ich kann das nicht, das schaffe ich gar nicht. Wie soll das funktionieren? Wichtig ist zunächst einmal eins. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn er uns herausfordert, dann tut er das nie, ohne dass es möglich wäre, auch zu tun und zu leben, was er uns gerade gesagt hat. Auch wenn wir uns völlig überfordert fühlen mögen. Und deswegen Freude ist möglich. Aber wodurch? Ein erster Gedanke. Der Gott der Freude lebt in dir. Ich weiß nicht, welche Charakterzüge du mit Gott in Verbindung bringst. Vielleicht seine Heiligkeit, seine Güte, seine Liebe, seine Fürsorge. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott eine außerordentlich freudige, glückliche Person ist? Es gibt, wenn wir uns umschauen in dieser Welt, genügend Hinweise dafür, dass es so ist. Schauen wir uns doch die Natur an. Die Schönheit, die uns immer wieder umgibt, wenn wir draußen sind. Der tiefblaue Sommerhimmel, den wir gerade genießen können. Wenn ich abends aus Basel nach Hause fahre, dann bewundere ich regelmäßig diesen unfassbar schönen, farbigen Abendhimmel. Vielleicht, falls ihr in Basel immer mal wieder seid, habt ihr den auch schon mal so gesehen. Das ist manchmal atemberaubend, diese Farbenpracht zu sehen. Wenn man hinausgeht, wenn wir uns umschauen, dann können wir eigentlich gar nicht anders als davon überzeugt sein, dass der Ursprung dieser Schönheit ein zutiefst freudiger Schöpfer sein muss. Traurige Menschen machen meistens etwas sehr Eintöniges und produzieren Eintönigkeit. Freudige Menschen Farbigkeit, Buntheit, Vielfalt, manchmal etwas völlig Überzogenes. Ich glaube, dass unser Schöpfer ein zutiefst freudiges Wesen ist. Und die Bibel gibt uns auch Hinweise darauf, dass das so ist. Auch wenn seine anderen Wesenszüge viel häufiger betrachtet werden, gibt es zum Beispiel diesen folgenden, sehr spannenden Bibelvers aus dem Timotheusbrief. Da sagt Paulus: So entspricht es dem Evangelium, das mir anvertraut wurde und in dem Gott seine Herrlichkeit sichtbar macht. Gott, der in sich selbst vollkommen freudig oder in anderer Übersetzung heißt es selig oder glücklich zu preisen ist. Gott ist freudig. Und dieser freudige Gott lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, dass in dir, in uns allen, eine ständige, dauerhafte Quelle der Freude ist. Denn dem Heiligen Geist ist es ein Anliegen, ein tiefes Anliegen, Freude in dein Herz hinein zu sehen und es wachsen und blühen zu lassen. Im Galaterbrief heißt es, dass die Frucht des Heiligen Geistes zuerst Liebe und gleich als zweites Freude ist. Der Heilige Geist will dich in die Freude führen. Und deshalb ist Freude möglich. Freude ist aber dann nicht irgendwann möglich und ist nicht an die äußeren Umstände, die irgendwie gut sein müssen, in unserem Leben gebunden. Nein, wir können uns heute, jetzt freuen. Es ist sogar der richtige Zeitpunkt, sich jetzt zu freuen. Warum? Ich habe ja schon gesagt, das Problem, das wir eben oft haben, ist, dass wir uns meistens erst dann freuen, wenn die Dinge gut sind. Wenn das, auf das wir uns vielleicht auch schon lange gefreut haben, endlich da ist. Oder wenn das, was uns traurig gemacht hat, endlich weg ist. Das liegt daran, dass wir oft nur sehen können, was jetzt im Moment da ist. Dass wir leider oft nicht wissen, was passieren wird und wie das, was kommen wird, für uns sein wird. Gott hat aber nicht diesen punktuellen Blick auf unser Leben. Er sieht alles. Er kann das Leben von uns als Ganzes sehen. Er sieht nicht nur, wo wir sind, sondern wo wir hingehen werden. Vor allem aber sieht er das, wo er uns hinführen möchte und was er in uns zum Vorschein bringen möchte. Und wenn dann Gott aus dieser Perspektive heraus zu uns sagt, dass er unser guter Vater ist und dass er für uns sorgen wird, dass er uns nie im Stich lassen wird, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, vollenden wird, zu Ende bringen wird. Und das, was wir immer bitten wollen oder sollen in seinem Namen, dass es auch wirklich passieren wird, dass er bei uns ist alle Tage bis ans Ende der Welt und dass wir uns deshalb immer freuen können und freuen sollen, dann sagt er das eben mit dieser Perspektive nicht nur auf das, was ist, sondern auf das, was sein wird. Freude am Herrn ist also eine Freude, die ihre Quelle im Glauben hat, im Vertrauen auf die Person Gottes, nicht im Schauen auch von dem, was jetzt schon geschehen ist und Wirklichkeit geworden ist in meinem Leben. Und so ist sie eine Freude im Hier und Jetzt und auch schon im Morgen und Übermorgen. Das ist aus der menschlichen Perspektive gedacht völlig unvernünftig. Ja, etwas in uns wehrt sich. Wie kann ich mich über etwas freuen, was ich noch gar nicht sehe, was ich gar noch nicht weiß, dass es kommen wird? Wie kann ich mich auf etwas oder über etwas freuen, was mir einfach nur zugesagt worden ist? Ich kann es dann, wenn ich in die Augen dessen schaue, der mir das eben zusagt. Der mir zusagt, dass er mich liebt und dass er es gut mit mir meint. Und wenn ich ihm glaube, wenn ich ihm vertraue, dann wird das Freuen darüber das Vernünftigste, das wir tun können. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Dieser Tag, heute. Und deswegen lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und dann kann uns diese Erkenntnis in eine Handlung hineinführen, die diese Freude verfestigt und bestätigt. Juble, damit du dich freuen kannst. Als Menschen jubeln wir normalerweise, wenn wir uns freuen. Und wir freuen uns, wenn wir einen Auslöser in Form eines freudigen Ereignisses haben. Deutschland schießt ein Tor. Das ist nicht häufig passiert jetzt, aber gab es auch schon. Wir freuen uns. Und deswegen jubeln wir. Wir halten ein neugeborenes Kind in der Hand. Wir freuen uns darüber und deswegen jubeln wir. Wir werden endlich befördert. Wir bekommen eine Gehaltserhöhung. Wir freuen uns darüber und deswegen jubeln wir. Im Reich Gottes darf es genau umgekehrt sein. Hier dürfen wir lernen zu jubeln, damit wir uns freuen können. Und oftmals ist genau das dann der Auslöser zu einem freudigen Ereignis. Im Alten Testament, im 2. Chronikbuch, finden wir eine außergewöhnliche und besondere Geschichte. Und zwar rund um den König Josaphat. Das Volk Israel steht einem übermächtigen Gegner gegenüber. Drei Völker haben sich gegen sie verbündet und sind in den Krieg gezogen gegen Israel. Die Israeliten haben auf dem Papier keine Chance. Sie sind deshalb völlig verzweifelt. Sie haben Angst. Und dann bekommt ein Priester eine Botschaft Gottes, eine prophetische Botschaft Gottes. Er verspricht ihnen, dass er sie retten wird. Ja, dass er selbst die Schlacht für sie schlagen wird und dass sie nur zuzuschauen brauchen, wie diese drei Völker vernichtet werden. Und jetzt passiert etwas Besonderes. Auf diese Zusage hin feiert das Volk einen Gottesdienst der Anbetung. Sie singen Loblieder, obwohl vor den Toren das feindliche Heer lagert. Sie singen, sie jubeln, sie anbeten und dann ziehen sie jubelnd und anbetend diesem Heer entgegen. Und dann passiert Folgendes. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Und der Hinterhalt hat darin ausgesehen, dass sie sich gegenseitig angegriffen haben. So wurden sie in die Flucht geschlagen. Ich glaube, dass eine unglaublich große Kraft in der Anbetung liegt. In einer Anbetung, die Gott zujubelt, egal wie freudig wir uns gerade fühlen mögen, wie begeistert wir vielleicht gerade von Jesus sind oder von dem, was er in unserem Leben getan hat, eine Anbetung, die sich eben aus der Erkenntnis nährt, dass Gott gut ist, die sich auf seine Versprechen, auf seine Zusagen auf uns stützt und die dann erleben darf, dass aus dieser Anbetung, aus diesem Jubeln heraus Freude entsteht. Denn wenn wir anbeten im Glauben, im Vertrauen auf Gottes Güte, dann wird es zur Quelle der Freude, einer Quelle der Kraft, einer Kraft, die alles verändern kann in unserem Leben. Denn manchmal ist es genau diese Anbetung, die sich im Glauben und nicht auf das Schauen stützt, die der auslösende Faktor dafür wird, das Zünglein an der Waage, dass Gott anfängt zu handeln. So haben es die Israeliten erlebt. Sie sind singend und tanzend und jubelnd und Gott anbetend in die Schlacht gezogen. Und als sie anbeteten, vielleicht sogar, können wir so sogar sagen, weil sie anbeteten, durften sie sehen, wie Gott das feindliche Heer ohne ihr Zutun besiegte und vernichtete. Und deswegen möchte ich dich am Ende dieser Predigt fragen, wo bist du gerade bekümmert? Wo fühlst du dich gerade kraftlos? Wo ist Schmerz in deinem Herz? Vielleicht über dich selbst, aber vielleicht auch über Umstände in deinem Leben. Wo stehst du vor einem scheinbar übermächtigen Gegner? Wo bist du zerbrochen über dich selbst, über deine Fehler, deine Schwächen, deine Sünden? Wo sehnst du dich nach einem echten Wendepunkt? Jesus lädt dich ein, freu dich. Freu dich mit aller Freude, zu der du fähig bist. Jetzt, heute, nicht irgendwann. Warte nicht darauf, dass irgendwie bessere Zeiten kommen, sondern fange jetzt damit an. Freu dich im Vertrauen und im Glauben an die Person Gottes, deinen liebevollen Vater im Himmel. Und mach das, indem du ihm zujubelst. Zujubelst, weil das vielleicht das Zünglein an der Waage ist, das alles auf einmal anfängt zu drehen und zu verändern. Juble ihm zu, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der über alle Maßen voller Kraft ist. Aber dass du vor allem ein Gott bist, der uns so voller Liebe und Zuneigung entgegenkommt. Und du möchtest uns in ein Leben der Freude hineinführen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in unserem Leben die Quelle der Freude bist. Und dort, wo wir lernen dürfen und lernen sollen, wegzuschauen von dem, was uns traurig macht und lernen dürfen, auf dich zu schauen, weil du die Stärke bist in unserem Leben und die Freude an dir uns Kraft gibt, hilft uns, dass wir das lernen dürfen. Und dann lass uns erleben, dass diese Freude und dieses Zujubeln dir gegenüber, dass wir lernen dürfen mit deiner Hilfe, unser Leben tiefgreifend verändert und vielleicht vieles auf den Kopf stellt, was uns jetzt noch zu schaffen macht. Lass uns verstehen, dass die Freude an dir wirklich unsere Stärke ist. Amen. Wir feiern heute Morgen auch gemeinsam das Abendmahl.